Moin ihr Lieben, bevor es in Butter Binge um die neuesten Serien geht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Der heißt Sky Cinema und passt nicht nur perfekt zur Sendung, sondern bietet den Filmliebhabern unter euch auch ein ganz besonderes Angebot. Mit Sky Cinema habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es neben Erstklassik-Serien auch die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch einen neuen Film. Schaut einfach mal auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt. Millionen Nutzer sind schon dabei. Natürlich gibt es das Ganze ohne jegliche Werbeunterbrechung. Eh klar. Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit Butter Binge und Sky Cinema.
Kriegt ein MOBA-Hit eine wirklich gut funktionierende Serie hin? Kriegen die Amerikaner ihre Opioid-Krise in den Griff? Und kriegen ein paar True-Crime-Podcast-Fans wirklich einen Mörder gefasst? Dies und mehr soll jetzt geklärt werden bei Butter Binge.
Wir haben Lampen.
Hier freut sich jemand über eine Lampe im Hintergrund.
Ja, warum nicht? Ja,
Veränderungen im Studio.
So, kriegt man die noch ein bisschen auf. Ah, guck mal hier.
Denn da drüben an der Lampe sitzt ja schon der nächste Schreckert. Ich habe extra nicht Schlampe gesagt.
Ja. Dann komm, du Schlampe.
Na gut.
Ja, wir sind hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge Butter Binge. Über ein paar Serien zu reden. Über ein paar mehr Serien als sonst. Denn wir wollen einfach mal wieder so eine richtige Rutsche starten. Und die wird eingeleitet von Simon, der es schon wieder vergessen hat, dass er eigentlich heute über die dritte Staffel einer Serie namens You reden wollte. Simon, worum geht es in der dritten Staffel von You? Beziehungsweise worum geht es in You überhaupt?
Das finde ich auch, das muss man kurz erklären.
Vorangeschoben, ist das die Serie, von der alle behaupten, da spielt Fabian Kotler?
Ja, siehst du ihn nicht, oder was? Das ist er doch.
Okay.
Dazu muss man sagen, das ist jetzt hier natürlich ein etwas anderes Foto, aber teilweise sieht er wirklich ein bisschen aus wie Fabian Kotler. Das ist total lustig, weil man irgendwie dieselben Gesichtszüge erkennt. Aber es ist schon sein eigenständiger Film, seine eigenständige Serie mit einem eigenständigen Charakter, der auch ganz anders ist als unser Fabian Kotler, nur um es einmal gesagt zu haben.
Ich hoffe es auch,
weil, und das macht das Ganze echt perfide, weil You, also der Dude, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, der ist halt so dieser klassische Stalker, der sich das dann selbst auch immer schön redet, warum er was macht. Er will dann immer, er verliebt sich immer in jeder Staffel in jemanden. Das ist dann immer die Frau, die eine, für die will er alles tun. Dann stellt sich oft raus, da ist irgendwas. Die hat einen Bruder, der sie schlecht behandelt oder Probleme macht. Oder sie hat einen Freund, der sie schlägt. Und dann sieht er sich in der Notwendigkeit, diese Personen umzubringen. Meistens ist es nicht so gewollt, aber häufig wird es forciert, bis es dann passiert. Was er auch sehr gerne macht, und das ist das Lustigste an der dritten Staffel, da hat er nämlich endlich die finale Freundin aus der zweiten Staffel bekommen. Mhm. Alles, was dafür sterben musste, ist nur ihr Bruder, der drogensüchtig war. Sie weiß das auch und sie selbst hat auch Menschen umgebracht für ihn. Das ist das Setting. Mhm. Und zusammen ziehen sie jetzt in dieses Vorstadtdorf. Und naja, was soll man sagen? Es dauert nicht lange und dann fängt das Töten wieder an. Weil sie einfach, er merkt, dass sie noch viel wahnsinniger ist als er. Und er hat gleichzeitig auch keinen Bock mehr auf seine Familie und verliebt sich direkt in die nächste. Und schon geht das ganze Drama wieder los. Und sie verliebt sich in so einen jungen Dödel, der sie die ganze Zeit angrebt. Und so geht das Ganze hin und her. Sie sind dann auch in Paartherapie, während sie Leute, die ihnen auf den Sack gehen, in ihrem Glaskasten im Keller einsperren.
Moment. Also sie, die akzeptiert hat, dass er ihren Bruder getötet hat.
Das klingt jetzt komisch.
Und hat selbst auch noch Leute getötet, ist noch irrer als er.
Na, sie haben
miteinander gemordet. Aber verliebt sich jetzt in der nächsten Staffel schon in einen Jüngeren?
Naja, das ist so ein bisschen natürlich das Motto, dass diese Leute, die so krank sind, einfach immer wieder was Neues suchen. Mhm. Dass die halt immer einen Grund suchen, um ihren Wahnsinn auszuleben. Das könnte man so vielleicht erklären. Aber naja, du musst es dir so vorstellen. Er hat das Kind, er wollte sie umbringen. Er wollte eigentlich seine Frau, er hat gemerkt, sie ist wahnsinnig. Dann wollte er sie umbringen, bevor sie ihn umbringt. Und dann hat er festgestellt, sie ist schwanger. Und da endete die zweite Staffel.
Aha. Und deswegen hat er sie nicht umgebracht.
Genau. Ist doch ein netter Zug, so ein feiner Zug, oder nicht? Da kann man aber jetzt wirklich nichts sagen.
Ja, das nennt man mal untoxische Beziehung.
Ey, das ist das Geile. Die beiden leben natürlich die ultimative toxische Beziehung, weil immer diese Gefahr des Ermordetwerdens im Raum steht. Und das zeigt sich so geil, als sie so nach 2 Folgen merken, okay, wir brauchen den fucking Raum wieder. Wir brauchen diesen Glaskasten. Siehst du, wie jeder Einzelne so einen Extraschlüssel versteckt auf seine Art, damit der andere, wenn er ihn irgendwann in diesen Kasten einsperrt, davon nicht weiß. Es ist ziemlich geil. Also, aber es ist ein Guilty Pleasure. Ja, es ist schon ein bisschen dumm.
Das wollte ich fragen. Es sind doch nicht besonders realistische Figuren.
Nein.
Also, ich meine, du wirst mich lieben.
Es klingt Dexter, The Relation Years oder irgendwie sowas. Also das klingt wie Dexter für Beziehung.
Es hat ein bisschen was von Dexter, aber Dexter ist ja wirklich moralisch auch ganz woanders. So, der ist ein Psychopath, der das weiß und der versucht, damit klarzukommen. Hier sind halt 2 Psychopathen, die beide der Ansicht sind, der andere ist viel schlimmer. Mhm. Die beide aber eigentlich auch sich selbst nie wirklich in der Schuld sehen. So wie die Situationen erzeugt werden, ist es, muss man auch sagen, relativ, also 50-50. Mal wollen sie den Konflikt. Manchmal kommen aber auch Leute auf sie zu und sie können gar nicht anders, als sie umbringen oder einsperren oder so. Es häufen sich unglaublich schnell die ersten Leichen an. Und sie schaffen es tatsächlich immer wieder zu entkommen. Und man weiß halt nicht genau, auf wessen Seite man sein soll. Weil alle sind furchtbar in dieser Vorstadt. Deswegen, und das Geile ist, und das ist eigentlich mein Fazit. Die Typen, wo du am Anfang gedacht hast, das sind die schmierigsten Schmierlappen, bring die bitte um, waren am Ende meine absoluten Helden. Ich habe wirklich meine absoluten Lieblingsfiguren in dieser Serie entdeckt und es sind nicht die Hauptcharaktere. Und ich will nicht viel spoilern. Ich sag nur, es hat mich wirklich du siehst auf diese Art eine Beziehung zwischen 2 Menschen, wo du echt denkst, ihr geht mir auf den Sack mit eurer Schauspielerei. Und dann merkst du, da ist wirklich was dahinter. Und dann irgendwann denkst du, Alter, ihr seid das perfekte Paar. So möchte ich auch meine Beziehung haben. Und dieser Wandel, der vollzieht sich nicht bei den Hauptcharakteren, sondern bei den Nebencharakteren. Und das fand ich sehr interessant, weil die beiden Figuren sind beschrieben. Also der Hauptcharakter wurde in der ersten Staffel beschrieben, die Partnerin in der zweiten und jetzt haben wir halt in der dritten so ein bisschen eine andere Situation. Und man kann durchaus sagen, warum muss es überhaupt eine dritte geben? Weil eigentlich war die zweite schon ziemlich abgeschlossen.
Kommt irgendjemand innerhalb dieser 3 Staffeln auf folgende Ideen? Scheidung? Oder Paartherapie?
Paartherapie machen sie ja in der 3. Staffel.
Ah, machen sie.
Was auch lustig ist, weil sie reden dann über ihre Konflikte, wo man als Zuschauer natürlich weiß, okay, da geht's darum, wie sie den umgebracht hat im Wahn und ich dann die Scheiße aufwischen musste. Aber es wird natürlich dann anders beschrieben und dadurch muss man echt schmunzeln, weil diese Paartherapeutin natürlich so voll engagiert ist und ihnen versucht zu helfen. Aber in Wirklichkeit hilft sie ihnen eigentlich, diesen Wahnsinn aufrecht zu erhalten.
Aber jetzt mal ehrlich, soll das romantisch sein oder soll das ein Thriller sein?
Das kann ich dir nicht sagen im Ernst. Das kann ich dir nicht sagen, was das sein soll. In der ersten geht's um einen Psycho, der halt nur ein Stalker ist, aber dann wird's schlimmer. Dann wird's immer schlimmer in der ersten Staffel. Und in der zweiten ist klar, okay, er ist ein Killer, kriegt sie's mit. Und dann merkst du, oh fuck, sie ist eigentlich noch viel schlimmer. Dazu muss man sagen, sie hat eine reiche Familie, die einfach nichts anderes gemacht hat, als all ihre Opfer und all das irgendwie zu vertuschen. Und in der dritten geht's dann um die Beziehung der beiden und wie diese beiden dysfunktionalen, toxischen Leute miteinander umgehen, immer mit der Gefahr, wir wissen beide, wer von uns was kann und macht. Und deswegen will auch keiner sich trennen, weil jeder Angst hat, dass der andere ihn umbringt.
Also geht es schon um das gegenseitige Ausspielen auch, oder?
Wie gesagt, es ist so eine Mischung. Ich kann dir offen, es ist wie Paartherapie mit der Option zum Morden.
Aber es ist
insofern, ja nicht realistisch, was da passiert.
Es sind insofern fesselnde oder unterhaltsame Arschlöcher.
Auf jeden Fall, es sind Arschlöcher. Aber
ich meine, man guckt sich ja auch Succession an und da ist ja auch keine
sympathisch. White Lotus ähnlich.
Ja, oder White Lotus.
Aber das Schöne sind, die sind jetzt nicht bewusst scheiße. Also sie vielleicht schon, also sie ist bewusst einfach eine sehr emotionale Person, die halt immer eskaliert. Aber er ist ja eigentlich so dieser Typ White Knight, so dieser Nice Guy, so dieser Dude, der, ja, also sie geht da aber auch mit dem Falschen. Sie merkt gar nicht, wie böse er zu ihr ist.
Umzubringen.
Naja, aber wie gesagt, meistens will er nur mit ihm reden und ach, da ist er tot. Na gut, okay, Pech gehabt. Und also so es passiert halt super schnell, dass er etwas für sie macht, für die Frau, die er in diesem Moment, in dieser Staffel gerade wieder als seine erlesene Frau sieht. Und das eskaliert dann. Aber er selbst sieht sich ja nie in der Schuld. Er weiß unterschwellig, dass Dinge auch schiefgelaufen sind. Aber, sag ich mal, sobald er mit dem Mord davongekommen ist, wird wieder resettet und er hat wieder das Gefühl, okay, jetzt bin ich aber wieder einer von den Guten. Jetzt, ich weiß, das war in der Vergangenheit, jetzt aber. Und dann kommt direkt und
nur noch der eine Mord.
Ja, und also ich kann auch, ich will das nicht so sehr so euphorisch hier so pushen.
Du sagst
aber
Guilty Pleasure.
Es ist ein Guilty Pleasure. Ja. Es ist sicherlich nicht das Smarteste, was man haben kann, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich guck's wahnsinnig gerne mit meiner Freundin. Aber so, warum, weiß ich nicht.
Kurze Frage. Wird das irgendwo in irgendeiner Form, also letzte Frage, wird es irgendwo in irgendeiner Form auch glorifiziert? Also ich meine, ist es irgendwie, weil man guckt ja am Anfang, wie du sagst, man guckt einem Stalker zu, der dann sogar noch Menschen umbringt, so, ne, der sich halt selbst zum Richter macht. Ja. Hier sieht man halt, und dann sieht man eine Frau, die halt aufgrund ihres Idylls oder beziehungsweise ihrer, weiß ich nicht, ihrer Familienvorstellung ebenfalls viele Menschen auf dem Gewissen hat, so um das perfekte, weiß ich nicht, Leben zu erreichen. Ja, ja, das so, kommt ja. Also hin. Egomanie in Extremform. Und ja, aber wird das irgendwie immer mal wieder in Frage gestellt, was sie da machen? Also, oder wird es einfach nur gezeigt und man soll sich als Zuschauer selbst ein Urteil bilden?
Das Gute ist, dass man immer die Monologe der Charaktere hört. Den inneren Monolog, und das ist natürlich, steht oft in gewissem Kontrast zu dem, was passiert, aber gleichzeitig merkt man schon, dass die Figur das auch sieht, was da passiert, es nur, sage ich mal, so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet, warum das notwendig ist. Und dieses ständige Rechtfertigen sich selbst gegenüber, das kriegt man da schon mit. Das hat ein bisschen was von Dexter, wo ja bei Dexter auch klar sein muss, es gibt ja die Phase bei Dexter, wo er merkt, ich will jemanden umbringen, ich muss töten wieder. Und dann sucht er krampfhaft jemanden, der böse ist. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich, nur dass einfach der Mord oder das Verschwinden lassen von jemandem einfach als eine mögliche Option für ein Problem gesehen wird. Vielleicht ist es auch so eine Allegorie gegen zu der Zeit heutzutage, wo man irgendwie alles macht für den eigenen Genuss sozusagen, und eben über Leichen geht sozusagen.
Hedonismus. Vielleicht.
Hedonismus. Ja, aber auch wirklich so ein Gewaltbereiter und also so völlig in völliger Ignoranz. Und also teilweise muss man echt sagen, das sind auch ein paar, es wird nicht beschönigt und es wird auch nicht verherrlicht. Mhm. Es sind schon heftige Szenen dabei, die auch, wo auch Charaktere eben leiden, die einem echt ans Herz gewachsen sind, wo man echt denkt, okay, fuck. Ja, ich weiß ja, also man weiß ja oft, man weiß mehr über den Charakter manchmal, der da gefoltert wird, als eben die Person, die foltert. Und dadurch wird es auch interessant, weil man eben eigentlich weiß, wer hier der Gute und der Böse ist. Ne? Und das ist irgendwie einfach unterhaltsam zu gucken. Aber ich frag mich genauso, ja, was soll denn jetzt noch passieren?
Ja, also meinst du, die Schlacht jetzt noch in eine vierte Staffel aus?
Ich gehe davon aus, wenn die Kinder erwachsen werden, was dann passiert. So.
Wartet mal, also ihr guckt's ja nicht. Aber ich kann sagen, jeder, der die erste und die zweite geguckt hat, der wird auch seine Freude an der dritten haben. Weil du wirklich, jetzt gehen ihnen die Ideen, glaube ich, aus. Aber bis zur dritten kann ich sagen, okay, sie haben wirklich immer was geschafft, was Neues, egal wie unglaubwürdig. Und es kommt, sie kommen ihnen auch relativ schnell und häufig so ein bisschen auf die Fersen. Also das ist auch immer so. Es ist nicht so, als ob die perfekt sind. Es ist kein American Psycho, wo du mitkriegst irgendwie, okay, es interessiert keinen, sondern da werden Leute vermisst, da gehen Leute auf die Suche, da gibt es auch Leute, die quasi die Hinweise zusammenfügen und alles. Und die sind nicht immer smart. Er zum Beispiel ist halt ein Lauch. Er ist halt nicht, das will ich jetzt damit nicht mit Fabian und so in Verbindung bringen, weil Fabian ist tatsächlich breiter als er. Er ist wirklich ein Lauch. Und insofern hast du eigentlich keine Angst vor ihm. Also auch die Figuren nicht. Du hast nur Angst vor ihm, wenn du merkst, wenn du weißt, was er kann, wie brutal er sein kann, dann kriegst du Angst um andere Charaktere. Aber er selbst ist keiner hat Angst vor ihm.
Ich meine, wenn was erfolgreich ist, dann wird's ja ausgeschlachtet. Squid Game wird jetzt auch verlängert, wurde heute bestätigt.
Ja, aber das wäre ja auch verrückt, wenn sie das nicht machen würden.
Ja, aber
der Regisseur wollte es nicht.
Nein, ernsthaft, der wollte
nicht? Der Regisseur hat gesagt, ich bin, also sie können es gern machen, aber ich bin fertig mit meinen Ideen.
Er selbst war es dir jetzt aber
bestätigt. Ja, du kannst auch nur verlieren, glaube ich, nach so einem Ding.
Also ob er es macht, steht doch auf dem anderen Blatt.
Also das weiß man noch nicht. Und er hat nur bei Associated Press, hat er gesagt, okay, Staffel 2 wird es geben.
Ja, also egal mit wem. Also selbst wenn kein einziger vom Original dabei wäre, würden die weiter.
Dann gäbe es ein US-Remake.
Ich glaube, die Darsteller, die würden sich freuen, um dabei zu sein, aber halt, oder zumindest der eine.
Ja, aber so viel haben wir nicht überlebt.
Aber ich glaube, der Regisseur, wer weiß, ob er es macht.
Ich kann aber verstehen, das nicht zu wollen. Also die Staffel war cool, alles war super, mega Hype, das möchte man nicht mehr anfassen.
Kann sich auch nur verbrennen. Ja, so. Aber wo wir schon bei Stümpern sind, die versuchen, irgendwelche Dinge zusammenzusetzen, um einen Mordfall zu lösen. Da kommen wir noch direkt zur nächsten Serie, die du hier gerne besprechen möchtest, beziehungsweise die du hier ins Rennen geschmissen hast, nämlich Only Murders in the Building. Und bislang geht's wohl nur um einen Mord, aber ich hoffe, es wird noch, weil es ist ja eine Mehrzahl im Titel, also hoffentlich wird's dann noch ein paar mehr Morde geben, oder?
Also es geht schon primär um einen Mord und es geht eigentlich um einen True Crime Podcast, den Steve Martin hier mit Martin Short und Selena Gomez zusammen versucht, an den Start zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine ist halt einfach ein Dude, der keinen Job hat, der andere muss seine Wohnung irgendwie finanzieren und Selena Gomez steckt irgendwie mit drin, weil sie den Ermordeten, in diesem Fall ihn hier, kennt. Und das Ganze ist eigentlich eine sehr kuriose Mischung aus so typischen Steve Martin-Filmen und Dialogen. Also es gibt lustige Dialoge, lustige Situationen, aber es wird sehr ernst ausgespielt. Und die Charaktere haben so eine richtig schöne Connection untereinander. Ich finde auch, wie Martin Short einfach diesen Regisseur spielt, ne, diesen Theaterregisseur. Jeder weiß genau, wie diese Figur funktioniert. Er bringt aber, finde, er bringt da wirklich Leben in dieses Klischee, muss ich sagen. Da ist nicht so viel Neues dabei, aber er spielt das gut. Genauso so, ja, halt, ne, brauchen wir nicht, Steve Martin ist wie immer ziemlich geil in seinen Rollen und Selena Gomez fällt ein bisschen ab, aber stört nicht und bringt's auch irgendwie gut rüber, aber irgendwie merkt man halt schon, da sind zwei Größen, was Timing und Comedy angeht und Dialoge, die sich auch gut ergänzen und Selena Gomez fällt ein bisschen ab.
Ja gut, aber man muss jetzt mal so sagen, ne, die zwei machen ja schon seit Jahren eben.
Das meine ich. Es soll ja auch kein Diss gegen Frau Gomez sein. Und das auch, die ist auch so gut. Sie ist ja, sie eben mit dem Trenchcoat war der Polizist, der eben diesen Fall des Ermordeten als Selbstmord direkt abgetan hat und damit natürlich den Zorn der Podcaster so ein bisschen auf sich zieht, die eben sagen, nein, das war, wir haben Clues. Uns glaubt keiner, wir gehen auf Nachforschungen und daraus ergibt sich dann der Podcast und daraus ergibt sich dann natürlich, dass sie auch zum Ziel werden, weil ja der Killer diesen Podcast ja auch hört. Also es ist ja nicht so, als ob die das in einem luftleeren Raum machen, sondern sie machen das ja, während sie erforschen. Und dann werden sie finanziert noch von, und Sting ist tatsächlich auch ziemlich präsent, der hat eine ganze Folge und spielt sich auch ganz lustig.
Er ist also verdächtig, ne? Er wird irgendwann verdächtigt, der Mörder.
Ja, er ist auf jeden Fall mordverdächtig. Es gibt, wie gesagt, sie gehen dann halt diese ganzen Figuren durch. Man könnte jetzt darüber reden, warum die denn überhaupt mit ihnen reden, aber sie machen es irgendwie sympathisch, dass sie die auch immer so reinwursteln in ihren Podcast. Also so, ich frage mich, also es ist schon realistisch, dass die Leute dann mit ihnen reden, aber dass halt keiner sagt, ey, Mann, nehmt das doch für den Podcast auf irgendwie. Mhm. Das will ich nicht, das sagt halt keiner. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber sie haben so dieses, manchmal hören sie Leute quasi, das ist so ein Running Gag, nehmen sie Leute auf, ohne dass sie es wissen. Mhm. Man muss rechtlich das aber sagen. Und dann bauen sie dieses, sie werden abgehört, übrigens in so einen Halbsatz ein. Also sowas wie, das findet so nicht statt, aber sowas wie, kennen Sie den Film, Sie werden abgehört. So, oder na, kennen Sie den Film, wir nehmen Sie auf. Weißt du, so, you are on record. Irgendwie so, es gibt so diesen Running Gag, dass sie das immer versuchen so einzubauen. Es ist echt gut gemacht. Also ich habe total, und dann der Monolog findet auch immer statt, so während den Folgen, am Anfang der Folgen immer verschiedene Charaktere, immer so im Stil eines True Crime Podcast, also so gut geschriebene Sätze, ne? Und ich muss sagen, also es hat mich echt überrascht, weil ich dachte, es ist ein bisschen langweilig, dachte ich.
Ja.
Ist auch ein bisschen.
Ja, es gibt ja auch so eine Metaebene, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass natürlich viel, nicht sich drüber lustig gemacht wird über True Crime Podcasts, aber vieles, was so typische Klischees sind, werden dann nochmal aufbereitet.
Tina Fey spielt auch eine sehr populäre Podcasterin.
Stimmt, sowas auch.
Ich liebe sie.
Aber auch sowas wie, dass in Folge 2 dann irgendwie gesagt wird, ja, das Opfer geriet immer mehr in den Hintergrund bei so True Crime Podcasts. Also während man am Anfang noch sich damit auseinandersetzt, wer da eigentlich gestorben ist, ist es irgendwann ein bisschen egal. Und in dieser Serie ist es auch so, dass sie sich ab der zweiten Folge relativ herablassend zu diesem Opfer äußern. Und das ist ja auch wieder sowas, wo sie mit der Metaebene spielen, dass das genauso ist wie das, was sie eigentlich an True Crime Podcasts kritisieren, machen sie da mehr oder weniger auch nicht großartig anders. Und diese Metaebene mochte ich schon auch, genauso wie dieses Trio, dass das halt ja schon irgendwie eine coole Dynamik ist, weil das unterschiedliche Generationen sind. Also alleine wenn...
Ja, da gibt's eine Menge gute Gags.
Wenn die Älteren stimmt, da irgendwie aber auch irgendwelche Gags raushauen, so typische Schenkelklopfer, und Selena Gomez so ein bisschen denkt, oh, das war jetzt aber wieder so ein Altherrenwitz und so. Daraus besteht auch ganz viel die Dynamik, die ganz nett ist.
Ich finde auch, dass sie, also wenn sie nicht dabei wäre, wäre es irgendwie nicht dasselbe. Also sie bringt dem Ganzen schon was Positives. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal sagen. Und es gibt auch mehr als einen Mord, aber das ist jetzt alles nicht so, auch eine tote Katze zählt vielleicht auch. Mhm. Es sind aber nicht jetzt irgendwie, es wird nicht jede Folge gemordet. Mhm. Es geht schon um diesen Hauptmord, aber das ist wie oft natürlich verzweigt über viele Jahrzehnte und verschiedene Geschichten. Die wohnen zeitweise ja auch schon lange da. Tim Kono, der Ermordete, lebt ja auch in diesem Gebäude. Also das hängt alles miteinander zusammen.
Acht Folgen, ne?
Oh shit, sind es 8 oder 10? Aber es ist eine kurze Miniserie.
Genau, ne, jeweils halbe Stunde oder so.
Hast du auch mal länger, aber
ich habe mir dann nicht mehr
reingeschaut. Ich glaube 50 Minuten sogar.
Ich wurde von einer anderen Serie gefesselt.
Ah, okay, weil kommen wir auch gleich zu, aber ich glaube, und ich bin nämlich auch jemand, der relativ wenig True Crime Podcasts gehört hat, wenig Bezug hat dazu, dass die Serie mich dann nicht so sehr abgeholt hat, weil wenn da Klischees aufbereitet werden, aber eigentlich genau das gleiche passiert wie in den True Crime Podcasts, die sie kritisieren, dann weiß ich nicht, warum ich die Serie noch gucken soll, abgesehen von dem Humor und dieser Dynamik
zwischen den beiden. Ja, das Geheimnis ist schon
Martin und Martin Short.
Also. Ja, und das Geheimnis des Gebäudes ist schon sehr interessant. Also so, du kommst wirklich bis zum Ende nicht drauf. Und sie haben es so, dass du in der Folge denkst, jetzt weiß ich's, weil sie dir auch diese Clues so legen. Und dann ist es das natürlich nicht. Also du wirst schon gut eingefangen.
Ah ja, ist doch das Schöne an Whodunit. Also ich meine, Whodunit erfreut sich ja jetzt gerade wieder so ein bisschen Beliebtheit nach Knives Out so. Und wenn du das mit den richtigen Leuten machst, mit ein bisschen Witz. Jetzt hast du noch das aktuelle Thema True Crime, du hast noch den Generationskonflikt. Klingt für mich alles nach einer sehr leicht zu konsumierbaren Sache und eine gewisse Qualität mitbringt.
Ich wollte nur sagen, ich glaube, es ist noch mehr für Leute, was die eben auch True Crime Fans sind, als für jemanden wie mich vielleicht so.
Es ist im Grunde True Crime als eine Serie so, also mit einer gewissen Eigenironie zum Genre, aber ich fand's als jemand, der eben True Crime, ich guck das nicht gern, ich hör's nicht gern, weil ich irgendwie, es sind halt echte Geschehnisse, ich kann mich da entertainment-technisch sehr schwer drauf einlassen. Aber in diesem Fall, finde ich, kann ich den Reiz nachvollziehen, weil es ja auch fiktiv ist. Und ich kann nachvollziehen, warum Leute das spannend finden.
Ja, schaust du denn wenigstens True Crime gerne?
Auch nicht so. Ich weiß, dass wir ja häufig hier auch mal sowas besprochen haben, aber ich find's immer sehr schwer, wenn sowas echt passiert ist.
Trotzdem würde ich, ich rate dir trotzdem, die fiktionalisierte True Crime oder das fiktionalisierte wahre Verbrechen in Form von Dopesick dir anzuschauen. Denn das habe ich gemacht. Ich habe jetzt die ersten 5 Folgen, glaube ich, sogar sehen schon können. Und ich bin tatsächlich ein bisschen süchtig nach der Serie. Es gibt momentan noch nicht mehr. Und das ist halt ein bisschen.
Apropos Sucht.
Ja, ist halt ein bisschen der falsche Begriff, weil das ist eine Serie, die erstmals wieder oder die nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen krasser und schonungsloser und vor allem halt auch echt einfach deprimierender mit dem Thema Drogensucht umgeht, aber halt eben in der ganz speziellen Form von Drogensucht, nämlich mit diesem Dopesick, mit der Sucht nach Medikamenten.
Und vor allem nach Opium. Das ist ja das, ihr müsst mal darauf achten, in jedem Spielfilm oder in jeder Serie sind diese orangenen Pillendosen. Und inzwischen bin ich richtig genervt, wenn ich die sehe, weil die überall auftauchen, aber das ist halt fucking Amerika. Und darum geht's.
Genau, auch. Das ist nämlich fucking Amerika, weil Amerika. Also es gibt ein Buch, das heißt halt Dopesick von einer Journalistin namens Beth Macy. Die sagt halt in diesem Buch, die sagt halt, 50% der Amerikaner unter 50 sterben mittlerweile an einer Überdosis beziehungsweise aufgrund der Abhängigkeit. Und hier wird halt Werdegang von eben Oxycontin, so nennen sie es halt, hierzulande kennt man das unter anderem unter Oxycodon, was aber, glaube ich, eine andere Zusammensetzung hat. Und auf jeden Fall, hier wird der Werdegang des Medikaments Oxycontin, des Schmerzkillers Oxycontin dargestellt, wie halt die Firma, die Familie Sackler, die haben das halt in den 90ern auf den Markt gebracht mit ihrer Firma Purdue Pharmaceutics oder so. Und es wird halt dann gezeigt, und die Serie springt halt wild hin und her zwischen entweder den Leuten, die es halt auf den Markt gebracht haben, den Leuten, die es vertreiben, den Leuten, die davon betroffen sind, also die davon abhängig sind, sowohl ein Arzt, gespielt von Michael Keaton, wie auch eine Minenarbeiterin, gespielt von Caitlin Dever. Und dann aber auch halt Leute, die versuchen, dagegen anzukämpfen. Zum Beispiel eine DEA-Agentin, gespielt von Rosario Dawson, oder eben 2 Bundesstaatsanwälte, unter anderem gespielt von Peter Skarsgård.
Aber was machst du denn, wenn es doch eigentlich legal ist? Also wenn es legal verschrieben wird, brauchst du eigentlich keine DEA.
Das ist das Ding. Was du da siehst, da zieht sie die Schuhe aus. Und das Schlimme ist, wir sind mittlerweile in Deutschland auch an einem Punkt angelangt, wo das hier ernsthaft und noch schwerwiegend wird.
Und ebenso schlimm fand ich, dass, als ich mich dann belesen habe, habe ich dann rausgefunden, dass diese Gerichtsverhandlung ins Nichts lief, also in real life, weil die zwar ihre Firma da irgendwie auflösen mussten, aber abgesehen davon hat diese Familie keinen Schaden so großartig davongetragen. Und der Ansatz von dieser Serie ist aber, das anders aufzubereiten, so wie es hätte sein sollen.
Ah.
Okay. So wie die Gerichtsverhandlung hätte eigentlich laufen sollen.
Das ist
eigentlich
ganz cool. Der Mr. Strong oder Herr Strong, der Mann, der die Serie als Showrunner ins Leben gerufen hat, der hat halt gesagt, das ist die Gerichtsverhandlung, die die Sacklers eigentlich hätten kriegen sollen und die nie geführt worden ist.
Ja, ja, sehr interessant. Also alternative Geschichte ist irgendwie in dem Fall eine gute Idee, glaube ich.
Genau. Und in diesen Figuren, ne, werden halt mehrere Schicksale vereint, die halt die Journalistin Beth Macy während der Recherche ihres Buchs halt kennengelernt hat, weil die hat sich halt mit Abhängigen, den Eltern, den Polizisten, den Dealern, den Ärzten, den Apothekern und so weiter halt unterhalten und halt wirklich einfach mal einen Zustandsbericht abgeliefert. Wer alles betroffen ist, wie er betroffen ist, und in Form von Rosario Dawson kriegt man dann halt mit, was Oxycontin in der kurzen Zeit, in der es halt auf dem Markt war, für eine Entwicklung vorangetrieben hat. Ja, also es ist wirklich ein richtig neuer Drogenmarkt, der dadurch geschaffen worden ist und der legitimiert wird
vom Staat. Genau, und wie das funktioniert, dass das so ins System gebracht wurde, weil du kriegst halt auch mit, wie dann irgendwelche Ärzte bestochen wurden in Form von, okay, wenn du dieses Medikament quasi bei dir mit aufnimmst ins Angebot, ja, dann kriegst du irgendwie Disney World Tickets für deine Familie und so ein Scheiß.
Also, das machen ja bei Scrubs, haben sie das ja schon so ein bisschen thematisiert,
stimmt,
ne, wie die Pharmaindustrie sich da einkauft bei den Ärzten.
Und wie das halt total viel Lobbyismus ist, was da betrieben wird, und du siehst halt einfach nur in dieser Serie, wie es dazu kommt, dass das ins System eingeführt wird und wie es dazu kommt, dass dieses Land eben so gefickt ist, so im wahrsten Sinne des Wortes.
Ey, für mich ist das so gefühlt so wie Frauengold früher, ne, in den, weiß ich, 60ern, was einfach nur Alkohol war, aber für Hausfrauen, dass die Klappe halten, so mehr oder weniger, so dumm wie es klingt, ne.
Ja.
Also es sind nicht meine Worte, sondern jeder kennt den Werbespot mit Frauengold, guckt's euch an. Und das ist ja das Neue, also diese typischen Haus- oder nicht Hausfrauen, aber also diese Vorstadtdrogen einfach so ein bisschen, ne. Legale Drogen kriegt man verschrieben. Benzos ist doch irgendwie der neueste Shit, so, wo sie alle süchtig nach sind. Und ich finde das mega krass,
voll,
dass das so erlaubt ist, dass das einfach so weitergegeben wird.
Ich mein, ja, und halt hier oder auch
verrückt.
Halt bei Wolf of Wall Street haben sie sich auch ständig ganzen
Drogen
reingeschmissen.
Nur die sind halt wenigstens, das sind halt reiche Dudes, die einfach jede Art von Droge nehmen. Ja. So, da habe ich das nicht als, aber wenn du das verschrieben kriegst, weil du mal irgendwas ein Problem hast und dann hängst du auf dieser Droge fest, zum Beispiel. Das gibt's ja. Benzos haben ja die Abhängigkeits- Probleme.
Die Oxycontin auch.
Ja,
die waren stärker als Morphium. Ja. Und wirklich, wenn du halt siehst, wie die Kampagnen da aufgezogen werden, wie Leute gebetsmühlenartig ständig die gleichen Slogans aufsagen und runterbeten, ja, und das halt einfach für selbstverständlich nehmen, ja. Und was die Bundesstaatsanwälte alles dafür, sag ich mal, Dinge aufdecken, ja. Allein irgendwelche Forschungsergebnisse, auf die sich die Firma beruft. Du fällst vom Glauben ab. Wirklich, du fällst vom Glauben ab. Und du hast aber Gott sei Dank eine relativ nüchterne Regie, ja, also die das Ganze nicht zu sehr überspannt. Es gibt mal hier und da so den ein oder anderen Moment mit Michael Keaton, wo ich sage, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, ja. Mr. Keaton so. Auf der anderen Seite, wenn man halt so die Absicht des der Showmacher und halt auch der Leute irgendwie dahinter, wenn man die halt kennt und versteht, dann verstehe ich auch, warum die Szenen da drin sind.
Und ich glaube, sonst wird's auch echt ganz schön trocken, muss man auch sagen, weil es ist halt ein Sachbuch, was verfilmt wird, und echte Gespräche oder möglichst echte Gespräche, die so in der Art stattgefunden haben. Und ich glaube, wenn du das komplett trocken inszenierst, dann wird's vielleicht doch auch mal langweilig. Aber ich fand es auch genauso spannend wie du. Ich habe jetzt 4 Folgen gesehen, und dieser Ultrakapitalismus wird ja auch so dargestellt in Form von, okay, dieser persönliche Profit steht über dem gemeinschaftlichen Wohl. Und das ist einfach, ne, du fragst dich immer, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass dieses Land so abhängig ist zum großen Teil? Und die Serie zeigt es halt als eine von vielen Geschichten.
Wirklich. Ja, aber also wirklich, muss ich sagen, so wie es gemacht ist, von der Art und Weise, vom Tonfall her, von den Darstellern her und auch halt, was so die Optik angeht, ist natürlich alles so ein bisschen grau und bläulich. Klar, das spielt halt auch sehr viel in diesen Rural Countries, ja, oder diesen Gegenden halt, wo halt Bergbau und so, ne? Es ist halt alles so ein bisschen vom Wetter, die sich von den Menschen her eher, ja, schmutzig so, und natürlich sieht man da auch das Elend, ne? Was halt die Kids dann irgendwie angefangen in der Schule, aber halt weitergetragen nach der Schule irgendwie, was sie dann halt also durchleben müssen. Also das kriegst du komplett mit. Und die Dame, die das Buch geschrieben hat, sagt halt auch, was, so, also was sie halt versucht hat. Sie hat halt versucht zu zeigen, dass es nicht nur allein Schuld der Pharmakonzerne ist, dass die Situation so ist, wie sie ist, sondern da führen sehr viele Dinge dazu. Also auch der wirtschaftliche Niedergang der ländlichen Gegenden.
Ja, klar. Depressionen, dann auch, dass in der Werbung ständig suggeriert wird, hol dir Pillen, dann geht's dir besser und so.
Und diese Sloganisierung von so vielen Sachen, ne? Du hast, der neue Feind ist Schmerz. Schmerz gilt es zu bekämpfen. Wir müssen einfach nur gegen den Schmerz vorgehen. Lasst uns unsere Kräfte mobilisieren gegen den Schmerz. Und ruckzuck hast du alle auf deiner Seite, so, ja. Und die wissen gar nicht, also die kriegen gar nicht so richtig mit. Sie wissen, sie haben Schmerzen. Alles klar, dann gibt's eine Pille dafür. Cool, ja, nehme ich mit.
Oder es fängt schon an bei Müdigkeit oder dass du nicht schlafen gehen kannst oder so. Selbst das wird ja dann so als Gegner charakterisiert, gegen den es vorgehen soll mit diesen Pillen. Das ist
ja Wahnsinn. Und also wirklich ist kein leicht zu verdauendes Ding. Würde ich gar nicht behaupten, aber ich muss sagen, trotzdem, ich will weitersehen, weil das ist alles irgendwie sau interessant festzustellen, ja, was die Leute machen mussten, was die Leute durchlebt haben, was halt natürlich auch schon hier und da vielleicht anhand von gewissen Artikeln oder sonst irgendwas überliefert ist. Diese Sacklers haben sich auch schon geäußert und so Sachen wie, dass ja vor allem der Patient verantwortlich gemacht worden ist für seine Abhängigkeit und so, das sind wirklich überlieferte Sätze. Ja, genauso wie es die ein oder andere Person auch wirklich gibt. Die werden da wirklich mit Namen genannt, weil sie halt auch instrumentalisiert oder missbraucht oder halt freiwillig sogar daran gearbeitet haben.
Ich habe eine Frage. Woher wisst ihr, dass es dass der Ausgang des Prozesses anders ist als in der Realität? Wird das am Anfang gesagt oder so?
Naja, wie gesagt, es
sonst wäre es also ja ein bisschen Geschichtsverfälschung,
ne? So ein Retconning. Ich habe auch ein paar Artikel gelesen und es hieß, die haben sich alle außergerichtlich, mussten die halt irgendwie oder haben die Zahlungen geleistet. Richtig große. Johnson & Johnson, wie auch diese Purdue's. Aber es kam nie zu einer richtigen Verurteilung. Es wurde nie irgendjemand für schuldig oder für fahrlässig oder für sonst irgendwas gesprochen, sondern die haben sich halt alle außergerichtlich geeinigt. Die eine Firma hat Insolvenz angemeldet, aber das ist bei den Leuten, also da reden wir halt aber über eine Klientel, bei denen ist das egal.
Dann wird die nächste verdienen Firma daran noch.
Ja. Genau.
Aber es ist eine berechtigte Frage, weil da bin ich auch mal gespannt in Richtung Ende dann, ob das klar gemacht wird, dass das eigentlich nur eine alternative Version ist, weil ich habe das jetzt nur diese Erkenntnis von dem, was ich gelesen habe, dass das halt der Ansatz war von dem Serienmacher.
Ja, ich denke nur, weil dann hat man nach dem Gucken der Serie vielleicht ein besseres Gefühl, als es in der Realität richtig wäre. Weißt du, wenn du denkst, ja, geil, hat sie doch alle erwischt. Und in Wirklichkeit hat sie gar nicht erwischt. Dann, wie viel, 90% der Amerikaner denken doch, ja geil, das Gesetz läuft doch. So, das System funktioniert.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass am Ende der 8. Folge, ich glaube 18 insgesamt, das dann halt steht, ne? Also das und das ist passiert und so weiter, das ist eine fiktionale Aufarbeitung und das ist, vielleicht steht da ja wirklich, das ist der Prozess, der nicht geführt worden ist.
Ja, weil so Geschichtsknittung hilft dem ganzen Problem dann ja nicht.
Ne? Nee, aber es hilft für ein Bewusstsein zu schaffen, ne?
Ja. Ja,
also da, wenn du halt wirklich da Leute siehst, die halt einfach nur ja bei ihrem Job irgendwie einen Unfall hatten und dann halt immer stärkere Dosierung bekommen und eigentlich gar nichts dafür können.
Ey, das ist ja, ich meine, das gibt's ja in Deutschland auch in anderer Form, ne? Aber du kriegst jetzt nicht so schnell Schmerzmittel verschrieben, auch keine starken, aber du kannst davon auch mega leicht abhängig werden, ganz sicher. Und irgendwann ist es eine psychische Abhängigkeit, wird aus der körperlichen eine psychische und dann wird's richtig schwer und dann, ey, keine Ahnung, es ist alles so richtig, ich weiß auch nicht, was man da macht, ne? Also scheint's ja keine einfache Lösung zu geben. Nee, manche Leute haben eben sehr viele Schmerzen. Und von manchen Medikamenten wirst du halt abhängig. Also, wo unterbricht man da?
Zumal die Entwöhnung davon auch nicht damit einfach getan ist, zu sagen, ich höre jetzt von heute auf morgen auf. Das ist nämlich halt auch wohl auch ein riskanter Faktor, ja. Wenn du halt wirklich sagst, ich bin knallhart und mach das jetzt von heute auf morgen, das soll wohl, glaube ich, dann auch, das macht die Serie hier und da mal deutlich, dass das halt wohl nicht der unbedingt beste Weg ist, beziehungsweise oft sehr schief geht.
Ja, ist ja bei Alkohol auch so, ne, dass man irgendwie sterben kann, wenn man dann gar keinen mehr trinkt und sehr viel getrunken hat vorher, dass dein Körper dann irgendwie sterben kann, tatsächlich durch den Stress. So.
Ja.
Das ist Hammer, es ist echt, super traurig alles.
Ja, gut, dass sowas auf Disney Plus bei uns landet, weil wir ja keinen Hulu haben. Eigentlich ist es ja eine Hulu-Produktion. Gut, dass das dann jetzt hier dort zu sehen ist.
Ja, gut, so. Um die Laune ein bisschen zu heben, machen wir ein bisschen leichtere Kost noch, gehen Ende und beginnen mit Inside Job, eine neue Animationsserie.
Ich würde gerne erstmal deine Meinung dazu hören.
Du möchtest gerne meine Meinung dazu hören. Ich versuche einmal kurz zu erklären, worum es geht. Es geht hier um die Firma Cognito Inc. Die wird unter anderem geführt von einer jungen Dame namens Regan und von einem jungen Mann, wie heißt der, Chuck? Heißt der Chuck?
Das kann sein.
Ja, also
Regan. Für mich ist er Fry. Für mich ist er Fry aus Futurama.
Ja, und da hätten wir schon einen der ersten Ansatzpunkte für diese Serie, aber gut. Ja, diese Cognito Inc. Firma ist die, ja, wie soll man sagen, Schaltzentrale der Welt. Dort finden alle Verschwörungstheorien statt, von denen ihr jemals gehört habt oder geglaubt habt, dass sie existieren. Denn dort leben Echsenmenschen, dort wird mit satanischen Ritualen der Börsenkurs bestimmt. Dort
hat der Buchhalter. Du sagst das so, als ob das nicht lustig wäre.
Dort hat der Buchhalter irgendwie Kontrolle über das Wetter. Dort werden Präsidenten, also Androiden erfunden, die den Präsidenten ersetzen sollen und so weiter und so fort. Und ja, Reagan, die Tochter des ehemaligen Leiters oder Gründers dieser Firma, ist jetzt dort ein ziemlich hohes Tier und schielt so ein bisschen auf den Chef. Posten. Allerdings ist sie menschlich nicht so stark, weshalb ihr ein absoluter Dude-Bro, Weißbrot-College-Typ an die Seite gesetzt wird, der halt so ein bisschen das ja, menschliche regeln soll in der Firma. Und dann gibt's natürlich die ganz, ganz
die typischen Nebencharaktere.
Die typischen, ne? Typischen.
Den drogensüchtigen Asiaten, dann den Pilz. Den genau. Pilzcharakter, der so ein
aus
bisschen
der dieses Hohlerde. Typische,
meistens wär's ein Alien, hier haben sie sich wenigstens mal was Neues überlegt.
Genau, dann haben sie George C. Scott aus Dr. Seltsam mit einem Delfin gekreuzt.
Und der ist auch mit einer meiner Lieblingsfiguren, weil so auch die ständig fragen, was bist du? Was sollst du denn darstellen? Bist du Delfin? Bist du Mann? Es gibt auch eine Folge, wo er als Delfin quasi alle rettet. Es ist ganz weird.
Ja. Und es ist eine Workplace-Comedy
ja.
von zwei Menschen, die unter anderem ja an Gravity Falls mitgearbeitet haben.
Was? Und so Gravity Falls
anders ist als diese Serie.
Ja, aber Gravity Falls hat ja, ist ja leider hat nicht so funktioniert, aber Leute, die mögen die Serie, die feiern die bis ich heute. Ich
Gravity Falls toll.
Ja, ist auch gut. Ist halt nur ein bisschen auch, ich sag mal, smarter oder so, aber die war halt nicht so haha, lustig, geil,
nein.
Sondern die war irgendwie ein bisschen geschickter und das hat nicht funktioniert.
Genau, und die hier ist schon mehr so haha, lustig, geil.
Ja.
Denn obwohl man über das Geile, glaube ich, streiten kann. Denn man merkt halt doch, und das ist jetzt, so sage ich jetzt mal, halt einfach der größte Kritikpunkt, den ich an dieser Serie habe. Ich finde, da sind ein paar nette, schöne Details drin. Unter anderem gehen sie irgendwann mal in die Kabine und dann haut einer auf so ein Spiel drauf, das heißt Catch a Mole. Weißt du, diese Spiele, wo halt diese Figuren rauskommen, genau, und wo man mit dem Hammer so draufhauen muss. Und das sind alles kleine Edward Snowdens. Das fand ich schon, das sind so, also das sind schon ein paar schöne kleine Dinge so an der Seite. Aber dann guckst du dir die Serie an, und es ist wirklich, du sagst, ja, Family Guy, ja, Simpsons, ja. Ja, Rick and Morty.
Futurama ist, wie gesagt,
Futurama. Auch ein bisschen dabei. Also, ich meine, allein der Vater von Reagan, ja, ist ein Alkoholiker, der, sag ich mal, früher die Firma geleitet hat, der halt alles weiß über das Universum, weil er halt alles gesehen hat und die Wahrheit halt kennt, die halt keiner kennt von den Sheeples, so nennen sie sie ja, die Menschen, die normalen, die halt keine Ahnung haben von allem. Und das ist so 1:1 Rick Sanchez.
Ja.
Und der, mit dem absolut. Fängt die Serie dann auch direkt an und dann sitze ich da und denke mir so, oh, ja. Das hat mir doch jetzt schon bei Solar Opposites so jetzt, warum jetzt auch noch bei Inside Job?
Ja, ich glaube, jeder will diese Rolle haben. Jeder will diese Figur, diese allwissende, allmächtige Figur, einfach weil Rick Morty so gut ankommt, weil da kannst du das Zynische reinbringen. Ich bin ja bei dir. Das finde ich auch lame. Vor allen Dingen, weil die Tochter ja nochmal sowas ist. Das heißt, du hast zwei Ricks. Kein Morty. Na gut, Morty ist dann der Fry. Also, man merkt schon, wie irre es wird. Und die Comic Reliefs sind halt dann der Mushroom und der Asiate oder so, ne? Das ist schon irgendwie, es ist nicht so originell, wie es wirken soll. Ich glaube, das kann man sagen.
Man in Black ist es eigentlich auch sehr viel.
Ja, oh, ja. Aber Man in Black ist so mega stylisch. Ich habe drüber nachgedacht, wie viel das wirklich mit Man in Black gemein hat. Es hat schon dieses Setting, aber Man in Black ist halt overstyled und irgendwie cool. Und Inside Job ist halt irgendwie eher so ein bisschen dreckiger, so ein bisschen irgendwie.
Ich meine,
also, ja.
Es ist ja auch nicht so wild, dass es jetzt nicht das Rad komplett neu erfindet, sondern eher so Best-of aus vielem ist, was man schon kennt. Ich hatte eher das Problem, dass nicht jede Folge bei mir gezündet hat. Also es gab ganz große Schwankungen so. Diese Reptiloid-Folge fand ich saulustig. Da waren super viele Anspielungen drin, wo ich wirklich herzhaft lachen musste. Und bei anderen habe ich dann irgendwie zweimal vielleicht so geschmunzelt und das war's.
Also es gibt eine sehr gute, wo sie auf den Mond gehen, wo Buzz Aldrin eine Sex, also quasi ist nie zurückgekehrt, sie haben Schauspieler engagiert, weil Buzz Aldrin auf dem Mond geblieben ist mit all den anderen und riesen Sexorgie gestartet hat, die dann sich zu so einer eigenen Gesellschaft entwickelt hat und so weiter. Also ich finde, da sind schon ein paar gute Ideen dabei. Und das fand ich spannend, weil ich habe erwartet, okay, jetzt sehe ich hier Chemtrails, Flat Earth, Hollow Earth, was es halt noch so gibt. Was denn?
Das finde ich genau. Also
es ist aber ein bisschen mehr. Es ist auch
genau,
mehr.
Genau. Also ich würde dir
eigene Verschwörungstheorie.
Ich würde dir insofern zustimmen wollen oder beziehungsweise das mit als positiven Aspekt anfügen wollen, dass sie eigentlich schon in der ersten Folge ziemlich viel von dem abarbeiten, genau. Was so die gängigen Verschwörungstheorien sind. Und die kommen dann auch nicht mehr so stark vor. Ja, oder höchstens mal für so einen Randgag. Aber mir, also ich muss halt sagen, es ist halt die immer gleiche Struktur. Oh, weißt du noch, damals, ich hab hier, was war das, was sagt die eine da, diese Medienbeauftragte?
Die Social-Media-Expertin.
Ja, ja, sie hat, mit wem hat sie, sie muss dann wieder für die Kims arbeiten. Kim Kardashian und Kim Jong-il. Ja. Und eine von denen hat halt irgendwie richtig, oder eine von den Kims hat irgendwie richtig viele Menschen umgebracht. Und du würdest nicht glauben, wer. So, das sind so diese typischen Simpsons-Family-Guy-Sätze und Situationen. Meistens gibt's da noch, also manchmal gibt's da noch einen Umschnitt, wo dann halt irgendwie die Szene gezeigt wird und dann gibt's wieder einen Schnitt zurück, so.
Ja.
Und ich muss sagen, ich find's jetzt schon nach Rick und Morty und all den anderen Sachen, die wir so hatten, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eher vielleicht, oder ich hoffe für Inside Jobs, dass das sich so ein bisschen mehr in die Final Space Richtung entwickelt, so dass du halt am Anfang irgendwie denkst, okay, das ist die typische Humor-Revue-Nummer oder Humor-Dauerfeuer-Geschichte so, und wird dann aber hinten raus mit einer richtigen Geschichte richtig herzlich oder sympathisch. Wenn es nur die reine Workplace-Comedy ist, die eine Situation nach der anderen abfeuert, fände ich das ein bisschen schade.
Also es gibt durchaus, finde ich, eine Dramaturgie, eine Arc über diese Staffel hinweg, so, die vor allen Dingen natürlich mit ihr und ihrem Vater zu tun hat und Buzz Aldrin. aber tatsächlich. Und naja, also ich meine, die anderen Charaktere sind halt wirklich einfach nur Comedy-Gag-Lieferanten. Es ist nicht so, als ob da jetzt jeder Charakter auch eine tiefe Backstory hat. Aber ich muss sagen, die Figuren an sich sind mir doch schon ans Herz gewachsen. Also ich mag die alle, und woanders in anderen Serien sind die für mich so ein bisschen austauschbar. Und ich guck sie alle, diese animierten Serien, weil ich sie eigentlich das Setting an sich mag. Hier fand ich dann doch durchaus noch hier und da immer wieder mal eine originelle Idee in der Serie, aber in der Folge. Aber ich stimme euch natürlich zu, dass das alles nur geklaut ist und nicht wirklich viel, nicht so viel Originelles dabei ist. Aber ich finde trotzdem, ich habe es durchgeguckt, ich habe danach kein leeres Gefühl der Zeitverschwendung gehabt. Ich war zufrieden. Es gibt auch ein paar echt noch gute Momente, aber ob man jetzt deswegen die Staffel gucken muss, das ist nur, wer wirklich Bock aufs Genre hat.
Ich glaube, ob du jetzt Paradise PD, Disenchantment oder Inside Job oder sonst irgendwas.
Ich find's besser als die beiden anderen.
Ja, das mag ja
und
sein.
Und Solar Opposites finde ich auch schlechter als
aber
das.
Ich kenne auch Leute, die verteidigen Paradise PD bis aufs Blut. Ja? Und ich musste auch sagen, auch ich habe so bei Paradise PD habe ich halt
es ist schon, nicht schlecht.
Da habe ich teilweise wirklich laut gelacht.
Ja gut, ist halt bei uns
allein
halt
wegen subjektiv. Des Drogenhundes.
Ist halt Humor.
Genau, es ist echt diese Humorgeschichte.
Aber ist halt so subjektiv, da hat jeder so seine Favoriten.
Genau. Es ist auch jeder, also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass sobald dass alle diese drei Serien haben, alle Charaktere, die zu sehr ausgespielt werden. Also bei PD ist es der dicke Polizist, der immer rumbumst. Hier ist es übrigens der Mushroom, der immer rumbumst. Also der Polizist bumst nicht rum, sondern wird angegeilt. Er wird ja von dieser super hübschen Olle, was so gar nicht passt, wird er so immer angegangen. Und hier ist es der Mushroom, der dann irgendwann auch so, alle seine Tentakel sind eigentlich Penisse, ne? Also es ist so wirklich alles so immer dieser selbe Gag. Und bei Solar Opposites haben sie das ja auch die ganze Zeit.
Stimmt.
Blut und Gewalt und Sex, das ist mittlerweile wirklich 80% von all diesen animierten Serien, außer Disenchantment vielleicht.
Das ist so geil, wie er, wo sie, glaube ich, einen kündigen müssen. Und dann kommt er, und dann kommt der Pilz so an, nachdem sie sich alle angestrengt haben, um nicht entlassen zu werden. Und sie sagt so irgendwie zu dem Pilz, ihr Magic Mike oder Mike.
Ja.
Und er so, friss meinen Arsch, du blablabla, bla, bla, du Schlampe oder so. Würde jetzt der alte Mike sagen.
Die gerade hast du gerettet.
Also ich weiß nicht.
Also es gibt immer wieder schöne Momente. Ich will es ja gar nicht abschneiden. Wirklich.
Ich finde zum Beispiel, wenn ich kurz eine Sache sagen darf, ich finde den Pilz deutlich unterhaltsamer mittlerweile als, oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt, bei American Dad das Alien.
Ja, Roger. Ja.
Wobei ich sagen muss, ja, aber Roger fand ich eine Zeit lang cool, aber dann wurde irgendwann, okay, Roger bumst alles und zieht sich immer ständig mit neuen alter Egos an. Das hatte ich schon bei Clever und Smart.
Ja.
Und irgendwie außer der Gag ist sowas von ausgelutscht. Hm?
Außer das Bumsen.
Ja, das wurde dann nie, da gab es immer nur Schläge.
Weder Fred Clever noch Jeff Smart. Nee,
da wirklich. Ja, also man kann, finde ich, Spaß mit haben, das will ich nur sagen. Es ist aber nicht unbedingt das Beste. Ich finde, es hat Potenzial.
Ja. Wie gesagt, für einen launigen Nachmittag reicht's auf jeden Fall.
Genau.
Genau. So, kommen wir jetzt zur großen Überraschung. Ich gestehe es direkt auf Anhieb. Ich wollte sie eigentlich nicht gucken.
Sie war zwischenzeitlich schon draußen aus der Badabinch-Planung. Bis es dann hieß, okay, lass mal doch.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das was wird.
Pass auf, das Ding ist, soll ich mal was Lustiges erzählen aus der internen Betriebswelt? Immer. Ich krieg eine Mail und werd darauf hingewiesen. Arcane, League of Legends, bla bla bla. Und ich dachte, die Mail ist nicht für mich, die ist für Budi.
Weitergeleitet.
Weil hin und wieder passiert's halt schon mal, dass irgendwelche Business-Mails ankommen, die halt meine E-Mail-Adresse für die von Budi halten.
Aber warum? Es ist Daniel.
Daniel.
Ach, natürlich.
Ja. Vergisst man manchmal, dass der Daniel Budi mal heißt.
Und deswegen landen halt schon hier und da mal Mails von für Budi bei mir. Und ich dachte halt auch, okay, Arcane, League of Legends kommt von der Firma, die eigentlich was, oder von der Agentur, die eigentlich was mit Computerspielen zu tun hat. Das muss was mit Budi zu tun haben. Schickt Budi die Mail weiter. Und dann schickt er mir die zurück. Nee, ich glaube, die meinen schon dich. Gut, das war meine erste Berührung mit Arcane. Und dann dachte ich nur, League of Legends. Ich habe das Spiel nie gespielt.
Same. Das muss man vielleicht mal sagen, wir drei sind jetzt nicht absolut in der Lore. Aber wenn die Staffel vorbei ist, dann kann man ja auch noch mal einen größeren Talk machen.
Genau.
Mit Leuten wie wir, die sich damit mehr auseinander.
Diese Disclaimer gleich vorweg, ja. Also wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen als drei Menschen, die das Spiel nie bis vielleicht mal gespielt, ne?
Ach, also vielleicht mal eine Stunde oder zwei. Ja. Ich weiß, dass es diese Figuren teilweise gibt und ein paar davon tauchen ja auch auf, aber es ist schon seine eigene Serie.
Genau, deswegen. Aber die Serie hat auch erst mit drei Folgen begonnen. Es werden halt weitere Folgen jeden Freitag irgendwie ausgestrahlt oder hochgeladen bei Amazon Prime, bei Netflix. Netflix. ich habe so viele
alles ein Brei
mit Dinge durcheinander gesehen, deswegen. Jeden Freitag kommen neue Folgen. Ich weiß nicht, ob es immer eine wird oder mehrere. Immer drei?
Immer drei, ja.
Ja, okay. Das ist doch cool. Das klingt aber gut. Ja. Und ja, ich hatte nicht wirklich Bock drauf. Ich gebe es offen zu. Ja, ich dachte so, ey, das ist nicht meine Welt. Das ist nicht mein Spiel. Warum soll ich mir was dazu angucken? Ich habe dann irgendwie dann doch gedacht, Alvin sagt so, das ist die schönst anzuschauende oder schönst animierte Serie, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe, allein vom Trailer her. Und dann dachte ich mir, komm, guck's halt doch noch mal rein. Und was soll ich sagen? Die Geschichte, die hier erzählt wird, hat mich sowohl gefesselt, wie auch technisch beeindruckt.
Ja.
Und obwohl ich die Gesichter jetzt nicht, trotz allem, nicht so unbedingt mag, bin ich wirklich heiß auf nächsten Freitag. Also, ja. Ich muss sagen, ich glaube, das ist hier für mich eine der besten Netflix-Serien des Jahres, wenn die Qualität gehalten wird, die jetzt in den ersten drei Folgen an den Tag gelegt wurde.
Nicht nur eine der besten Netflix-Serien, sondern vielleicht auch eine der besten Origin-Stories, weil wie viele Origin-Stories kennen wir, die nicht funktionieren? Und ich meine, wir drei sind ja Paradebeispiel dafür, dass man es trotzdem alles versteht. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nie was von Jinx und Vi großartig mitbekommen. Ich wusste, wie die aussehen im Spiel und so, aber trotzdem interessiert dich das sofort? Du wirst da so in diese Welt reingeschmissen und du verstehst deren Probleme, du bist sofort drin. Es ist Wahnsinn, wie die das schaffen, dass auch alles so eine geile, gritty Atmosphäre irgendwie hat, dass es sich ernst nimmt, dass du nicht immer wieder so einen Lacher drin hast, wie bei Marvel-Filmen oder so, sondern dass es da auch um irgendwas geht die ganze Zeit und du der Dramaturgie dir bewusst bist, so würde ich sagen. Das ist echt stark.
Ja, kurz zur Erklärung vielleicht noch einmal kurz. Ja. Es geht hier um zwei Städte, die Ober- und die Unterstadt. Die Unterstadt heißt Zaun. Den Namen der Oberstadt habe ich leider nicht mehr jetzt wirklich im Kopf. Und in der Oberstadt kommt es zu einem Raubzug. Vi, ein junges Mädchen. Ja.
Piltover heißt die Stadt.
Wie?
Piltover.
Piltover. Vi, ein junges Mädchen, zusammen mit ihrer Crew, bricht in ein Gebäude ein und nimmt dort mehrere Wertgegenstände mit und unter anderem ihre kleine Schwester Powder bringt mehrere blaue glitzernde oder leuchtende Steine in ihre Gewalt und verliert aber einen und das führt zu einer riesen Explosion. Und das führt jetzt zu Spannungen zwischen eben der Oberwelt oder der Oberstadt und der Unterstadt, die sowieso schon seit Jahren ein angespanntes Verhältnis haben, was wir am Anfang der Serie mitbekommen. Denn Vi und Powder wurden beide von einem Mann namens, wie heißt er, Welder? Auf jeden Fall, es gab wohl mal einen Konflikt. Ja, genau. Es gab wohl mal einen Konflikt zwischen diesen beiden Städten. In diesem Konflikt sind die Eltern von den beiden gestorben. Ein Herr hat sich ihr angenommen, ein Rebell, einer der Rebellen, sag ich mal, der den Aufstand damals angeführt hat, hat sich den beiden angenommen und versucht jetzt halt die Wogen so glatt wie möglich zu halten. Und wir lernen halt im Laufe dieser ersten drei Folgen kennen, wie die Spannung halt immer weiter irgendwie sich wie die Spannung immer weiter zunehmen, wie aber auch in der Oberstadt, sage ich mal, eine eigene Geschichte sich entwickelt, denn dadurch, dass diese Steine gestohlen worden sind oder eben halt auch diese Explosion verursacht haben, wird derjenige, der mit den Steinen experimentiert hat und Forschungen betrieben hat, wird nämlich in arge Bedrängnis gebracht, weil diese Experimente hätte er eigentlich nicht machen dürfen, denn sein Versuch ist es, Magie durch Wissenschaft zu erzeugen. Und das ist etwas, wovor die Menschen sehr viel Angst haben, denn es gab schon mal einen etwas größeren Zwischenfall, der für sehr viel Chaos gesorgt hat. Und wir lernen jetzt halt innerhalb dieser 3 Folgen kennen, was es halt, was dieser Überfall oder was diese Sprengung für Folgen hat. Und ich glaube, das kann man schon sagen, was halt, sag ich mal, dieser Zwischenfall mit den beiden Schwestern dann letztendlich macht. Ja. Und das ist, ja, vielleicht hier und da schon ein bisschen klassische Fantasy, Steampunk, Abenteuer-Journey-Schule. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Verkleidung, mit den Elementen und dann auch mit der, ja, mit dieser gekonnten Dramatik, die hier aufgebaut worden ist, über 3 Folgen. Bombe.
Das meinte ich, genau das meinte ich. Dieses alles, was da passiert, hat irgendwie so eine Fallhöhe und hat irgendwie Konsequenzen. Und ich meine, Serien, ne, gehen jetzt immer irgendwie eine Stunde und viel passiert, aber es ist nicht alles unbedingt wichtig. Und hier habe ich immer das Gefühl, alles, was passiert, ist irgendwie relevant. Sei es rein emotional für die Figuren oder auch hat irgendwie Konsequenzen für die einzelnen Leute. Du hast ja gerade von diesem Erfinder gesprochen. Jace heißt der, glaube ich.
Jace, ja. Jace.
Der eben ja gewisse Pläne hat und seine Mittel, Experimente und Magie zu verbinden irgendwie kontrollieren will, aber diese Kontrolle hat er irgendwann nicht mehr und er kommt halt, er ist halt eigentlich in dieser Akademie und durch diesen Vorfall.
Wende heißt der Vater.
Genau, und durch diesen Vorfall ist er ja nicht mehr oder ist er nicht mehr Teil dieser Akademie. Das heißt, es hatte für ihn auch schon heftige Auswirkungen und seine Sammlung wird auch noch einkassiert. Das ist so der Startpunkt von der Serie, wo du merkst, da ist richtig Kacke passiert für den und das nicht nur für den, sondern auch für die, die halt bei diesem Knall, bei diesem lauten Vorfall halt involviert sind irgendwie. Und ich finde wirklich diesen Weg, den das denn nimmt, finde ich so stark, plus eben diese wahnsinnige Optik, ne? Also wie verspielt das alles ist, allein wie viele Details da drin sind. In der 3. Folge zum Beispiel, da gibt's ja diese, von diesem Bösewicht nenne ich mal diese Flüssigkeit, die ja gewissen Figuren gibt, damit die sich so in Monster verwandeln. Und da ist so ein kleiner Effekt einfach nur drauf, der wird ganz gezielt irgendwo eingesetzt, dieses, ich habe mir auch sagen lassen, wie das heißt, es ist die chromatische Aberration. Das ist so mit diesem, das ist so mit diesem grünen Rand oder roten Rand, wie so ein, das hat wie so ein 3D-Effekt hat das irgendwie. Und sowas wird ganz klein eingearbeitet und ist aber für mich, zählen diese Details oder auch, dass man überall Nebel sieht, dass es so gritty ist, das macht's lebendig. Das sind vielleicht nicht Sachen, auf die man fokussiert ist, die kriegt man so im Hinterkopf mit, aber die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diese Welt lebendig zu machen und um auch die Figuren nahbarer zu machen und um deren Gefühlswelt zu verstehen. Und ich glaube, das ist der Grund, dieses, was man da im Hinterbewusstsein hat oder im Hinterkopf hat, das ist der Grund, warum das so mitreißt. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, die vielleicht ähnlich ablaufen, aber eben nicht diese Dramaturgie haben.
Mir gefällt's von der Optik als auch von dem Worldbuilding und den Charakteren. Also eigentlich ist es so, dass mir alles wirklich gefällt. Das Worldbuilding durch die Charaktere wird wunderbar gemacht und überträgt sich auf die Charaktere. Also du verstehst, wie du gerade auch gesagt hast, du verstehst, wie die Zusammenhänge sind, wer in welcher Position steht, warum bestimmte Aktionen dumm sind und Nachwirkungen haben werden. All das sieht man passieren und es sieht einfach auch toll aus. Also das habt ihr jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt. Aber ich dachte am Anfang, als ich nur halt das nur wusste, okay, Arcane, LOL, oh Gott, was kann das wohl sein? Das wird mir sicher nicht gefallen. Und dann dachte ich, das hat bestimmt wieder so einen Billo-Look. Aber das ist ja fantastisches Comic-Shading. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, es sieht so geil aus. Und es ist so flüssig. Und man sieht die Kohle. Man hört wirklich, wie die Kohle irgendwie den Abgrund runterfließt, weil es wirklich auf hohem Niveau ist.
Und das als Serie, ne? Also als Film würde man schon sagen, krass, wie das aussieht. Aber das in einer Serie, die 45 Minuten pro Folge hat ungefähr, da, ja, wie du sagst, ist eine Menge Geld geflossen anscheinend. Ja.
Ich fand vor allem aber auch, also es ist für mich so, es hat so mehrere Eindrücke. Also manchmal habe ich mich erinnert gefühlt an die Telltale Games, also gerade Walking Dead. Dann fand ich die Stadt, gerade diese, wie heißt die Stadt, die Oberwelt?
Du meinst nicht diese Zorn, sondern
nicht Zorn, sondern
Petova.
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 Zaun. Gut, es wird Zaun geschrieben. Aber ich fand, sie hat mich ungeheuer an Bioshock Infinite erinnert. So von dem ganzen Stil her und von den Klamotten her.
Steampunk halt.
Ne? Ja, aber nicht unbedingt Steampunk. Also das ist ja nicht
Dishonored musste ich ein paar Mal
denken. Dishonored musste ich auch dran denken.
Also wegen diesem Steampunk-Magie-Ding, dann die Ersatzarme.
Genau.
Das sieht auch die Gesichter ein bisschen so
aus. Genau, dieses Kantige, das hatte was von Dishonored auch so. Und dann trotzdem, aber meine ich jetzt, waren da auch immer wieder Zeichentrick-Elemente reingemalt worden. Zum Beispiel gibt's eine Szene, da ja, ist jemand unter Wasser oder taucht ins Wasser und dann kommt so eine Blase hoch. Und diese Blase, das sah für mich jetzt nicht computeranimiert aus, das sah für mich wirklich wie 2D-Zeichentrick aus. Genauso wie, es gibt eine Szene, da kommt dieser Jace an einen Zaun, der zu ist und dann seine Freundin sitzt hinter diesem Zaun mit so einem Regenschirm und wartet auf ihn und dann reden sie nochmal irgendwie. Und das sieht alles irgendwie, ja, wie gesagt, schon computeranimiert aus, aber gerade wenn diese Regentropfen über ihren Regenschirm perlen, das fand ich, sah aus wie gezeichnet. Und das gibt dem Ganzen, so wie bei dem Spider-Man Into the Spider-Verse, ja, so ein Mischmasch-Look.
Ist ein geiler Mix.
Ja,
also Hintergründe sind auch ganz oft gezeichnet. Also wenn die sich nicht bewegen, wenn die Kamera sich nicht bewegt, dann siehst du auch, dass die Hintergründe ganz viel gezeichnet
sind. Da gibt's so einen geilen Shot. Da gucken sie einfach nur in so einen dunklen Tunnel rein. Das ist irgendwo, glaube ich, in der dritten oder zweiten Folge. In der zweiten Folge muss das sein. Da gucken sie einfach nur in diesen Tunnel rein, dann tropft an der Seite so ein bisschen was runter. Das sieht so cool aus. Ja. Das sieht einfach so cool aus. Die Gesichter. Das ist so momentan das Einzige. Es gibt so eine Kinderserie, die erinnert mich, ich weiß nicht, wie die heißt. Das haben meine Kinder ab und zu mal geguckt. Die haben alle auch so breite Köpfe, so ein bisschen wie Rugrats in Computer animiert. Mhm. Und da haben mich dann leider auch die Gesichter doch immer wieder ein bisschen dran erinnert. Aber ich kann damit leben. Das ist so für mich der einzige, sag ich mal, Distanzpunkt. Aber angesichts der Story, angesichts der Charaktere und angesichts, wie es halt alles aufgebaut wird, fand ich das egal.
Aber also
das
finde ich nicht schlimm. Kurze Frage, anhand der Animation in den Gesichtern kannst du doch schon erkennen, wie sie sich gerade fühlen. Also da passiert ja schon relativ viel. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie feste Gesichter wären.
Ah, ich find's manchmal ein bisschen steif. Also ich muss sagen, da fällt's mir leichter bei gezeichneten Gesichtern, irgendwie die Animation, die Regung, die Gefühlsregung irgendwie zu akzeptieren oder zu verstehen. Hier muss ich sagen, habe ich noch meine Probleme, aber ich würde sagen, je länger ich das gucke oder je mehr ich das gucke, könnte sich das auch in Wohlgefallen auflösen oder beziehungsweise verflüchtigen.
Ich will auch das Sounddesign noch mal hervorheben, weil allein schon in Episode 3 oder auch in der ersten ja auch schon, wenn diese Explosion stattfindet von diesen Hexdeck-Kristallen heißen die, glaube ich, das ist so ein heftiger Sound, das ist so geil.
Ja, oder auch halt, ne? Tsching. Also diese Szene finde ich super. Ja. Wenn der Schlüssel sich dreimal dreht und dreimal klingelt die klingelt der Affe,
das
sind so
ganz viele Details. Und, der Song vielleicht, aber das ist ja auch völlig subjektiv, der Song, der in der ersten Folge auftaucht, fand ich ein bisschen deplatziert da. Das hätte entweder mehr Kraft oder mehr Atmosphäre haben sollen. Aber ich meine, andere finden das wahrscheinlich überhaupt nicht störend. Das ist natürlich subjektiv. Sonst fällt es mir schwer, da irgendwas Negatives zu sagen.
Ja, mir fällt auch wirklich nichts ein, so richtig. Das ist schon gut. Ich glaube auch, dass für Leute, die alles schon kennen an der Story und vielleicht die Origin-Story von Powder oder so, das alles schon so halb kennen, bietet es super viel Neues. Also allein, weil so viel drumherum erfunden wird, was das Ganze noch liebevoller und auch lebenswert. Man sieht halt, dass diese Welt atmet irgendwie, dass die echte Regeln und dass da Leute leben, dass das nicht einfach nur eine Fassade ist, um da dieses Videospiel jetzt irgendwie unterzubringen.
Wie wir schon so oft hatten.
Und selbst. Ja, das gab's ja auch schon oft.
Ne? Und selbst ich jetzt als, sag ich mal, absoluter Ahnungsloser, ja. Ich meine, da gab's diese eine Szene, da laufen sie über so einen Marktplatz, glaube ich, oder laufen sie durch so einen Markt und dann siehst du so zwei größere mit so einem, ja, weiß ich nicht, so Samurai-artige Wesen mit so einem blanken Gesicht, wo du, glaube ich, nur die Augen siehst, laufen so links an denen vorbei. Und dann dachte ich mir so, die wird's vielleicht in dem Spiel geben. Und jetzt jeder Fan ist jetzt gerade, oh geil, cool, das sind schon mal die. Und dann laufen sie weiter und dann guckt, glaube ich, eine der Figuren, um die es gerade geht, guckt so nach rechts und dann siehst du halt an so einem Stand in so einem kleinen Käfig so eine Art Grunt.
Ich weiß genau, welche Szene du meinst.
Ja, ja, ja.
Da denkt man auch, ne, das ist doch bestimmt auch aus dem Spiel, oder? Und bei allem denkt man, ist das jetzt irgendwie das Haustier von dem einen Charakter?
Genau.
Es gibt ja so viele Charaktere und alles, ne?
Aber ohne mit der Brechstange irgendwie das immer so zu zeigen.
Genau.
Sondern für uns ist es egal, weil wir nehmen das so wahr, als okay, das gehört halt zur Welt, aber andere erfreuen sich wahrscheinlich an diesem Fanservice, aber das ist halt guter Fanservice, der halt nicht nervt oder so.
Genau, das fand ich halt auch, weil obwohl ich das wahrgenommen habe, obwohl mir diese Figuren nichts sagen, habe ich das irgendwie schon so gedacht, also habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt schon für die Leute, die das Spiel gerne mögen, ja, die würden sich jetzt darüber freuen. Und dementsprechend muss ich sagen, ist es relativ dezent da eingearbeitet, ja, beziehungsweise organisch da eingearbeitet worden.
Wie geil, dass es sowas gibt, ne? Ich meine, wir reden da über eine Origin-Serie zu ein paar Charakteren aus einem MOBA.
Ja.
Das muss man sich ja mal reinziehen. Heutzutage wird es auch vermehrt gemacht, als irgendwie noch früher bei LOL, also heute ist es ja auch bei Team-Shootern wie Overwatch und so, die kriegen ja auch immer so Charakter-Enthüllungen, die eine richtige eigene Story haben. Aber das kam ja erst im Falle von MOBA bei LOL mit der Zeit. Und heute sind wir angekommen an einen Zeitpunkt, in dem halt mindestens zwei Figuren hier so eine eigene Serie kriegen. Das ist richtig krass.
Es ist aber auch wirklich ein Glücksfall. Also, dass es so gut wurde, das hat wahrscheinlich keiner. Ich habe so viel dazu gelesen und eigentlich sind alle total überrascht, dass das so wahnsinnig gut ist, weil wirklich die meisten gedacht haben, das ist ein Quick Cash Grab irgendwie.
Für Kinder wahrscheinlich.
Ja, aber es ist ja wirklich, es ist mit einer der besten, also in dem Stil ist es die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, definitiv.
Ich
kenne gar keinen Vergleich, um ehrlich zu sein.
Wenn es weiter so läuft und wenn die Geschichte auch über die, man ahnt ja jetzt so nach der dritten Folge, dass da ein Konflikt besonders im Mittelpunkt stehen wird. Und wenn es weiter so gut läuft und halt auch wirklich, sag ich mal, dich so, ja, innerlich zerteilt, weil du nicht weißt, für welche Seite du sein sollst oder wem du in dem Konflikt die Daumen drückst, dann muss ich sagen, haben wir wahrscheinlich auch eine der besten Videospiel-Adaptionen
Also
Verwurstungen oder Lizenzierungen, wie immer man es nennen möchte, hier überhaupt vorliegen.
Also emotional war das schon in die Magengrube da, was
also
in
Folge 3 passiert. Also ich muss auch sagen, mir ging es am Ende in Folge 3, hab ich nicht schwer geschluckt, so. Das hatte ja schon fast Game of Thrones Niveau, dass du halt plötzlich dann irgendwie überrascht da sitzt und denkst, echt, das machen die jetzt.
Okay? Und das in der kurzen Zeit
halt. Ja, auch, in der kurzen Zeit. Und
das
dann,
ist ja, also geil, dass es sowas gibt. Für mich auch animationstechnisch und so. Vielleicht mit Star Wars Vision dieses Jahr mein Highlight.
Ja.
Hast du das eigentlich inzwischen
gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen.
Ist Star Wars Visions?
Ja, ich warte
immer erst mal. Sind nur Kurzfilme, guckst du dir an?
Ja, okay.
Also musst du nichts für wissen, kannst du einfach reinknuspern. Sind mal 10, mal 13, mal 20 Minuten.
Aber das Star Wars als Anime, jede Folge was Eigenes.
Ja, stimmt, ich erinnere mich, das wollte ich eigentlich auch gucken. Ich hab's aber aktuell noch nicht so auf
dem Zettel. Also das und hier Arcane, muss ich sagen, an Animationsserien meine Highlights des Jahres. Also werden bestimmt auch beide in meine Top-Liste auch.
Ist Visions besser als dieser Anime mit dem TIE Fighter, der vor ein paar Jahren mal rumging?
Ja,
ich erinnere mich. Vergleich. Ja, es hat noch mehr Production Value drin, ne? Einzelne Folgen, würde ich sagen, sind besser als das, ja.
Okay.
Ja. Gut. Wären wir am Ende unserer kleinen Zusammenfassung des Programms, was wir so letztens uns gegeben haben. Sagt uns gerne, welche Serie euch interessiert, beziehungsweise was euer Favorit ist, worauf ihr Bock habt oder was gar nicht für euch in Frage kommt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Nächste Woche geht's direkt weiter mit unserer Besprechung zu The Wheel of Time. Oh. Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.